Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Depressionen, Ess- und Angststörungen, viel zu viele Kinder und Jugendliche leiden an psychischen Erkrankungen seit Corona ganz besonders. Aber auch ohne Pandemie scheint die Kindheit in vielerlei Hinsicht zu einem Wettlauf geworden zu sein. Der Druck auf Kinder und ihre Eltern ist hoch, nur das Beste zu wollen und mit möglichst vielen Fördermaßnahmen das auch zu erreichen. Die Kindheit scheint ein bedrohtes, schwieriges Terrain zu sein. Zumindest wissen viele Eltern gar nicht mehr, wie sie es denn jetzt eigentlich richtig machen können. Der Schweizer Kinder- und Jugendarzt Oskar Jenny bringt mit einem neuen Buch sowas wie Ruhe in diese aufgeheizte Debatte. Er hat vor fast 20 Jahren die Nachfolge von Remo Lago übernommen als Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Universitätskinderspital Zürich und er unterrichtet dieses Fachgebiet auch an der Zürcher Universität und ich freue mich, dass er jetzt für uns in Zürich ins Studio gegangen ist. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Jenny.
Guten Morgen, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können. Das Buch, das Sie herausgegeben haben, zu dem ja 11 Expertinnen gemeinsam Texte produziert haben und beigetragen haben, das trägt den Titel Kindheit – eine Beruhigung. Wer soll denn da eigentlich beruhigt werden, die Eltern oder die Kinder?
Nun, ich glaube, die ganze Gesellschaft muss beruhigt werden. Sie ist offensichtlich in Aufruhr im Moment und da sind reale Bedrohungen da. Und ich glaube, diese Beunruhigung, die die Gesellschaft erlebt, das schwappt auch auf die Kindheit rüber. Und darum gibt es auch in der Kindheit lauter Brennpunkte. Mhm. Also die Gesellschaft muss eigentlich beruhigt werden.
Sie sagen, da sind Bedrohungen. Was hat denn das überhaupt zu so einem aufgeheizten Terrain gemacht, dieses Thema Kindheit?
Ja gut, die Kinder sind unsere Zukunft. Und Kinder, wir wollen, dass es den Kindern gut geht, damit sie unsere Zukunft auch prägen können. Und ich glaube, wir alle wollen, dass Kinder gesund und glücklich aufwachsen können. Und wir bemühen uns, Bedingungen herzustellen, wo das letztlich gelingt. Aber weil eben die Gesellschaft im Moment stark in Aufruhr ist, versucht man dann mit Ratgebern, mit Patentrezepten, mit Meinungen Lösungen zu finden. Aber was man spürt, ist einfach, dass viel Unsicherheit und Angst und letztlich Überforderung da ist. Und das Buch soll ein Stück weit eine Auslegeordnung sein, die auch diese Spannungen und diese unterschiedlichen Themen aufgreift. Und wo man auch diese Komplexität, in der wir im Moment leben, zulassen, wo wir diese Komplexität zulassen wollen.
Und bewirkt die denn auch, dass man eben so verunsichert ist? Denn was ich in Ihrem Buch auch noch mal gelesen habe und mich schon lange frage, ist, warum heutige Eltern sich so ratlos fühlen. Es gibt ja unglaublich viele Ratgeber und ich kann mich gar nicht erinnern, dass meine Eltern zum Beispiel solche Bücher gelesen hätten. Wir haben das halt mehr oder weniger gut gemacht mit der Erziehung. Und da schreiben Sie ja in dem Buch, dass man sich gar nicht mehr so auf seine Intuition verlässt. Woher kommt das?
Nun gut, eben die Gesellschaft hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren stark verändert. Wir haben ganz andere Familienstrukturen, wir haben andere Lebensstile und Lebensentwürfe. Individualismus und Selbstverwirklichung sind sehr im Zentrum. Der Gemeinsinn, der geht etwas verloren. Und dann gibt es noch die sozialen Medien, die diese Vergleichskultur sozusagen befeuern. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und die sehr perfektionistisch denkt. Und ich glaube, alle diese Elemente, die ich jetzt aufgezählt habe, die führen zu einer großen Verunsicherung.
Und erleben Sie denn auch in Ihrer Praxis als Arzt, dass es da so wiederkehrende Themen gibt oder Fehlerquellen, quasi in die Leute regelmäßig reintappen? Gibt es da so richtige Motive?
Ja, eines der klassischen Motive ist natürlich, Bezugspersonen den Eindruck haben, dass sie die Entwicklung von Kindern steuern können. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Einfluss der Eltern und der Bezugspersonen wichtig ist. Ich möchte das nicht kleinreden, aber der Einfluss ist eigentlich doch geringer, als man denkt, dieser direkte Einfluss.
Das ist eigentlich erleichternd, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, fand ich das so ein bisschen erleichternd zu lesen, dass es gar nicht wir alleine sind als Eltern, die unsere Kinder prägen.
Ja, genau. Es soll eben auch letztlich beruhigen, weil es gibt viele Faktoren, die die Entwicklung von Kindern prägen. Das sind die Geschwisterkonstellation zum Beispiel, die Lehrpersonen, die Lehrkräfte, die Anlagen, die genetischen Anlagen und so weiter. Es gibt wirklich ganz viele Faktoren, die Entwicklung prägen. Und das bedeutet, dass wir uns als Eltern durchaus auch etwas zurücklehnen dürfen. Oder? Das heißt nicht, dass wir nicht gewisse Vorstellungen und gewisse Bedingungen auch den Kindern vermitteln sollen. Dass wir Regeln und Strukturen und thematisieren, aber dass wir uns ein Stück weit zurücklehnen und uns auch auf die Beziehung mit den Kindern konzentrieren.
Sie nennen das ja in dem Buch auch gut genug sein. Also muss man die Kinder vielleicht gar nicht so in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, wie viele das machen. Das scheint gar nicht so förderlich zu sein. Wir sind ja früher mehr oder weniger einfach so mitgelaufen, nicht?
Ja, genau. Ich meine, was es braucht, ist, es braucht verfügbare Bezugspersonen, die präsent sind für die Anliegen der Kinder, ohne dass sie ihre eigenen Vorstellungen über die Kinder stülpen. Es braucht natürlich auch verlässliche Bezugspersonen, die ein stabiles, ein vorhersehbares Umfeld zur Verfügung stellen. Es braucht verständnisvolle Bezugspersonen, die auch die Perspektive des Kindes übernehmen, vom Kind her denken und dann die eigenen Erwartungen ein Stück weit an das Kind auch anpassen. Und dann braucht es einfach Bezugspersonen, die liebevoll sind.
Jetzt haben Sie ja ganz verschiedene Disziplinen in Ihrem Buch zusammengebracht. Da ist eine Psychologin, ein Philosoph, ein Journalist, ein Pädagoge und so weiter, eine Anthropologin. Wie haben Sie denn zusammengearbeitet? Das würde mich interessieren. Hat da jeder seinen eigenen Text geschrieben oder haben Sie das diskutiert? Wie ist dieses Buch überhaupt entstanden?
Nun, wir haben diese vielen Fragen in diesem Think Tank diskutiert und haben dann während einer gewissen Phase jedem den Auftrag gegeben, dass er 2 oder 3 Seiten aus seiner eigenen Disziplin schreiben soll über eine spezifische Frage. Und dann haben wir wirklich unglaublich viel Material gehabt. Und dieses viele Material haben wir dann über eine lange Zeit verdichtet. Einzelne haben etwas mehr an dieser Verdichtung gearbeitet, andere etwas weniger. Also das ist wirklich war ein außerordentlich komplexer Prozess. Die Texte waren dann am Anfang natürlich auch sehr heterogen. Da wurden wir dann auch redaktionell unterstützt, um diese Texte letztlich etwas zu homogenisieren. Aber ich glaube, dieses Buch und dieser multidisziplinäre Ansatz, den wir haben, der ist wirklich im deutschsprachigen Raum einzigartig. Es ist eben nicht eine Feder oder ein Fachbereich oder ein einzelner Experte, der hier über die Kindheit spricht, sondern es ist wirklich ein ganzes Gremium, eine ganze Gruppe von Menschen, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive mit der Kindheit beschäftigen. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig.
Und das ist eben dadurch sehr facettenreich. Also es geht eben bis von der Frage, warum man überhaupt eigene Kinder will, bis hin zur, ob eine digitalisierte Welt kinderfreundlich ist oder was macht Kinder glücklich. Das fand ich interessant, denn wir sind ja alle so Glücksritter. Die Glücksratgeber sind ja auch unglaublich vielfältig da. Ist das denn eigentlich ein Unterschied, was Kinder glücklich macht und was Erwachsene glücklich macht?
Ja, es ist ja so, dass das Kindsein, das hat ja 2 Elemente, oder? Das Kindsein auf der einen Seite, das Kind im jetzigen Zustand sozusagen, das Kind als seiendes Wesen, und das Kind als seiendes Wesen, das ist einfach glücklich, wenn es spielen darf, wenn es entdecken darf, wenn es unbekümmert leben darf. Dann gibt es dieses andere Element des Kindseins, das ist das Kindsein als Phase. Also das Kind wird etwas in der Zukunft. Und das sind diese beiden sozusagen Tendenzen, die immer gleichzeitig sozusagen berücksichtigt werden müssen. Wir Erwachsene, wir wünschen uns natürlich immer wieder, dass Kinder auch unbekümmert sein dürfen. Das ist ein bisschen auch eine Romantisierung von unserem Dasein als Erwachsene. Oder wir können das eigentlich nicht mehr. Wir sind eingebunden in einen Alltag und in ein System. Wir würden eigentlich auch manchmal gerne Kinder sein. Aber auf der gleichen Seite braucht das Kind auch diese Sichtweise, dass wir es unterstützen müssen, damit es gesund aufwachsen und sich entwickeln kann und dann im Erwachsenenalter ein glücklicher Mensch wird. Also es gibt diese beiden Tendenzen, diese beiden Elemente, die man, zwischen diesen Tendenzen müssen wir Erwachsene vermitteln, dass wir manchmal das Kind als seiendes und manchmal als werdendes Wesen sehen.
Und gesellschaftspolitisch gesehen könnte ja da durchaus noch was passieren. Da ist ja noch Luft nach oben, finde ich. Also gerade in der Pandemiebewältigung hat man das ja auch deutlich gesehen, wie wenig Kinder in unserer auch überalterten Gesellschaft so bedacht werden. Da gibt es auch einen Text in Ihrem Band dazu, der heißt Politik, Kindheit im toten Winkel. Ist da das nicht auch ein Riesenproblem? Müsste sich da politisch was ändern?
Ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir viele finanzielle Ressourcen, Mittel letztlich in das Alter, in die Erwachsenenwelt investieren und relativ wenig Geld für die Kindheit zur Verfügung stellen. Jetzt können wir sagen, ja, das ist ein Stück weit Gott gegeben. Wir haben viele Erwachsene, die an den Schalthebeln der Macht sind. Die Kinder haben letztlich keine Lobby. Das ist einfach so. Mit dem muss man einfach leben, dass die Kinder weniger bekommen. Aber wenn wir in den Norden von Europa schauen, in die skandinavischen Länder zum Beispiel, dann sehen wir dort, dass dieser, wir nennen das Altersbiasquotient, also dass diese Umverteilung der Mittel eben viel weniger stark bis überhaupt nicht vorhanden ist. Also wir könnten da sicherlich in den deutschsprachigen Ländern viel lernen von unseren nördlichen Nachbarn.
Oskar Jenny, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute und viele Grüße nach Zürich.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das Buch, das Oskar Jenny herausgegeben hat, ist unter dem Titel Kindheit, eine Beruhigung beim Zürcher Verlag Kein und Aber erschienen. Es hat 250 Seiten und kostet 23 Euro.